Ja, ihr Lieben, letzte Woche hatte ich das Privileg, diese neue Predigtserie zu starten durch dieses spannende und einmalige Buch Esther. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, eine Sache, die uns besonders deutlich geworden ist, ist, dass Gott in den Zeilen dieser Geschichte, und das heißt also in dem Treiben dieser Welt, eigentlich nicht auffindbar war. Aber zwischen den Zeilen haben wir Gott auf jeder Seite am Wirken gesehen. Und das eigentlich nicht auf so eine typische Gott-Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, ja. Nicht durch besonders große Wunder, sondern Gottes Wirken geschah zum Beispiel durch einen besoffenen König und eine hübsche junge Beauty Queen, die verborgen hat, dass sie eigentlich Jüdin ist und eigentlich nicht so in den Maßstäben dieser Welt laufen sollte. Aber in dieser Geschichte haben wir gesehen, dass Gott schon Schritt für Schritt die Errettung seines Volkes vorbereitet hat, wobei die Drohung eigentlich noch gar nicht da war, das Problem noch gar nicht da war. Und wir haben auch festgestellt, dass die Welt, in der unsere Geschichte stattfindet, die Welt von Mordecai und Esther und von Ahasveros, das persische Reich, total oberflächlich war. Es ging nur um den äußeren Schein, es ging um Erfolg, es ging um Geld, es ging um Ansehen und Aussehen. Die Menschen haben ihren Wert eigentlich immer in diesen äußeren Dingen gesucht, in dem Prunk, im Schön und Hübschsein, im Ansehen vor den Leuten. Und vielleicht könnt ihr euch noch an das kleine Zitat von Tim Keller erinnern, der das Leben so zusammengefasst hat. Der Wert eines Mannes wird an der Größe seines Geldbeutels bestimmt und der Wert einer Frau an der Kürze ihres Kleides gemessen. Ja, so war das damals in Persien und wir haben festgestellt, das hat auch ganz schön viel mit unserem Leben heute zu tun. Dass der Wert von Mann und Frau an diesen äußeren Dingen oft festgemacht wird, ja, dass wir selbst unseren Wert daran festmachen. Heute aber sehen wir, dass Gott noch einen Schritt weiter geht. Er ist nicht nur im Treiben dieser Welt, sondern auch im Leiden dieser Welt präsent. Manch einer fragt sich ja, wo Gott ist, ne, bei all dieser Ungerechtigkeit. Und wir stellen uns diese Frage, warum schweigt denn Gott bei all dem Leid auf dieser Erde? Warum lässt er das zu? Warum lässt er so viel Ungerechtigkeit zu? Und das sind die Fragen, die unser Bibeltext uns heute beantworten möchte. Ich habe mal wieder, wie immer, drei Punkte für euch. Als erstes, wir wollen uns anschauen, die Ungerechtigkeit des Lebens. Die Ungerechtigkeit des Lebens. Als zweites wollen wir uns anschauen, die Bosheit der Menschen. Die Bosheit der Menschen. Und als drittes, die stille Souveränität Gottes. Der gleiche Punkt wie das letzte Mal. Die stille Souveränität Gottes. Ich möchte noch beten. Du großer Gott, ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass wir das haben dürfen. Und Herr, mir fällt es oft so schwer, es zu verstehen. Und wir können es auch gar nicht verstehen, wenn du es uns nicht auftust durch deinen Geist. Und was ich dich heute bitte, ist, Herr, dass du wirklich unsere Herzen aufschließt, dass sie aufnahmefähig sind für dein Wort, dass es tief hineinsickert und dass es ganz reiche Frucht tragen wird in unserem Leben. Vielen Dank, Herr. Amen. Vielleicht noch mal eine kleine Zusammenfassung von der Geschichte, wie sie bisher verlaufen ist. Wir haben das letzte Mal gehört in Kapitel 1 von einem großen Festmahl, wahrscheinlich der größten Party der Weltgeschichte, die König Ahasveros geschmissen hat. Und er war da und er hat alle seinen ganzen Kumpanen und den ganzen hohen Tieren im Persischen Reich vorgeführt, was er so hat an Prunk und an Juwelen. Und ganz zum Schluss wollte er seine Frau vorführen. Sein Kronjuwel. Und dann passiert was? Sie kommt nicht. Und der große König steht da, entblößt und blamiert vor allen Leuten. Und kurzerhand entscheiden er und seine Kumpanen, dass die Frau abgesetzt werden muss von ihrem Amt. Weg mit ihr. So ein Verhalten kann nicht toleriert werden. Also wird sie des Königinnenamts enthoben. Und es heißt dann weiter, dass die Knechte des Königs auf der Suche waren nach einer neuen Frau. Aber nicht nur nach einer. Sie haben das ganze persische Reich durchforstet nach jungen, hübschen Jungfrauen und haben hunderte von Mädchen in den Königspalast gebracht, damit sie da Nacht für Nacht dem König präsentiert werden können und er sich da eine neue Königin rauspicken kann. Und wir haben gelesen in diesem Bericht, dass da ein junges Mädchen war, namens Hadassa, die junge Myrte, die auch Esther genannt wurde, und sie war besonders schön von Gestalt und schön von Aussehen. Eine Prachtfrau, wie sie es kaum eine zweite gab damals. Und weil sie eben so unfassbar hübsch war und weil sie den ganzen Tipps gefolgt ist vom königlichen Betthäschenhüters Hegai, hat sie es also geschafft, den König zu bezaubern in ihrer einen Nacht, die sie mit ihm hatte, und sie wurde zur Königin gekürt. Und das alles 4 Jahre, nachdem die Vasti verworfen wurde. Und jetzt lesen wir hier in Kapitel 2, Vers 19, interessanterweise, der König hatte schon eine neue Königin und trotzdem ging dieser Mädchenraub in Persien weiter. Ein weiteres Mal, ein zweites Mal wurden Jungfrauen gesucht. Der Mann war ganz schön gierig, er wollte noch mehr junge Miezen in seinem Königspalast haben. Und dann lesen wir ja, also zu dieser Zeit begab es sich, ihr wisst schon, ganz rein zufällig, weil es Gott so zufallen ließ, dass Mordekai am Tor des Königs saß und ganz rein zufällig mitbekam, wie 2 Hofbeamten den König töten wollten. Bigthan und Teresch. Wenn wir hier vom Königstor lesen und dass Mordekai da sitzt, ich weiß nicht, was in eurem Kopf da vorgeht. Ich habe mir als allererstes einen Bettler vorgestellt. Dann habe ich aber nachgeforscht, der Königspalast ist nicht der Ort, wo man bettelt. Kannst dich mal vor Buckingham Palace stellen und betteln. Ich glaube, du wirst da ziemlich schnell von diesen hübschen Männern mit den roten Anzügen und den schwarzen Hüten davongejagt. Das ist nicht der Ort, wo man bettelt, schon gar nicht damals. Das war der Ort, wo in Anführungsstrichen die Regierung war und das Wirtschaftswesen, das war quasi die Ämter des Königs. Und wir lesen also hier, Mordekai hat in Anführungsstrichen einen Job am Königshof. Das wird auch in Kapitel 3, Vers 2 dann nochmal bestätigt, dass er ein Knecht des Königs ist. Keine Ahnung, vielleicht hat er diesen Job durch seine Ziehtochter bekommen, weil sie ja jetzt Königin ist. Wir wissen es nicht. Was wir sehen ist, er saß eben da. Er war da am Königshof und er kriegt mit, wie 2 Beamten den König umbringen wollen. Und er sagt es Esther, Esther sagt es dem König und kurzerhand werden die beiden Verräter zur Strecke gebracht. Und interessant ist, die persischen Könige waren eigentlich extrem bekannt dafür, dass sie wirklich gerne großzügig und auch sofort honoriert haben, wenn jemand ihnen was Gutes getan hat. Das berichtet uns Herodot, der Historiker. Und jetzt lesen wir aber mal wieder rein zufällig hier von Mordekai, er, der das Leben des Königs gerettet hat, er wurde nicht honoriert. Sein Name wurde zwar in irgendein königliches Chronikenbuch hineingeschrieben, aber darüber hinaus wurde er vergessen. Eigentlich ganz schön unfair, oder? Da rettet einer das Leben des Königs und man erwartet, jetzt soll der auch dafür irgendwie einen gewissen Lohn zu bekommen. Aber sein einziger Lohn war, dass er in irgendein Buch eingetragen wird. Aber es kommt noch schlimmer, wenn wir die Geschichte weiterlesen in Kapitel 3. Da heißt es dann irgendwann später, ganz unabhängig von dem, dass Mordekai dem König das Leben gerettet hatte, da wurde ein anderer Mann befördert, nicht Mordekai, sondern ein Mann namens Haman. Er wurde zur rechten Hand des Königs zum zweitmächtigsten Mann im Reich. Und von diesem Haman lesen wir, dass er ein Agagiter war. Und ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört, Agagiter, Agag, ist jetzt nicht so alltäglich, gell? Wenn man das Alte Testament durchforscht, dann sehen wir, Agag war ein König. Und zwar war Agag ein König der Amalekiter und ich mach's ganz kurz, die Amalekiter waren die ersten großen bösen Feinde Israels, als Gottes Volk anerkannt wurden am Berg Sinai, als Gott den Bund mit ihnen geschlossen hatte und sie weiterzogen, da gab es gleich Probleme mit diesem Volk der Amalekiter. Und unterm Strich galt für die Juden im Alten Testament und auch heute eigentlich Amalek als der Erzfeind. Ich hatte mal, als ich in Israel war, interessanterweise gehört von jemandem, der erzählt hat, die Rabbiner zur Zeit des Dritten Reiches, die schon wussten, dass da was brodelt, die haben Nazi-Deutschland Amalek genannt. Also wir sehen, hier schwingt schon was mit. Da wird ein Erzfeind der Juden, der wird zum zweitmächtigsten Mann des Persischen Reiches. Genau, ein Amalekiter, ein Erzfeind. Und dann schauen wir, dass der König, wir sehen, dass der König sagt, und alle Menschen und alle Beamten, jeder soll vor diesem großen Haman, den Agagiter, niederfallen und ihm Ehre zollen, Respekt zollen. Und alle waren eingeschüchtert von diesem großen Haman und fielen nieder, bis auf einen Mann, Mordekai der Jude. Er fiel nicht nieder. Und es hat diesen Haman so aufgeregt, er wurde so zornig darüber, dass wir weiterlesen in Kapitel 3, 5 und 6. Als Haman sah, dass Mordekai sich nicht vor ihm beugte und niederwarf, da wurde Haman vom Grimm erfüllt. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordekai allein zu legen, denn man hatte ihm das Volk Mordekais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordekais zu vertilgen. Ja, und dann geschieht es weiter. Haman geht zum König. Er schwärzt das Volk der Juden vor dem König an, sagt, die achten nicht unsere Gebote, die müssen wir entsorgen. Und der König, den es nicht weiter interessiert, der sagt, ja gerne, Haman, tu mit dem Volk, was gut ist in deinen Augen. Interessant ist sogar, es wird beschrieben, dass Haman den König in Anführungsstrichen besticht. Er sagt, hier, ich bezahle das alles selber, ich gebe dir ganz viel Silber in deine Kammer. Und der König sagt, Geld nehme ich, bring dieses Volk um. Und dann lesen wir als letztes in unserem Abschnitt, dass Haman ein Dekret verfassen ließ, dass 11 Monate später ein jeder Mensch im Reich das Recht haben sollte, Vers 13, alle Juden zu vertilgen, zu ermorden, umzubringen, vom Knaben bis zum Greis, kleine Kinder und Frauen und ihre Habe zu plündern, an einem Tag, am 13. Tag des 12. Monats. Das ist die Geschichte bisher. Ganz schön harter Tobak eigentlich, oder? Erst haben wir in Kapitel 1 gelesen, dass diese Welt völlig oberflächlich ist und dass diese Welt nur nach äußeren Dingen schaut. Und dann lesen wir hier in diesem Kapitel 2 und 3 dazu, dass diese Welt auch unwahrscheinlich ungerecht ist. Ja, da ist dieser Mann Mordekai und er rettet das Leben des Königs und es gibt nicht mal wirklich ein Dankeschön, es gibt gar nichts dafür. Er tut was Gutes und es wird nicht honoriert, sondern ein anderer wird befördert, einer, der uns vorgestellt wird als Erzfeind der Juden, der sogar bereit ist, dieses ganze Volk ausrotten zu lassen, weil er etwas in seinem Stolz gekränkt war. Das ist eine ganz schön ungerechte Welt, oder? Das führt uns zu unserem ersten Punkt, die Ungerechtigkeit des Lebens. Ich hoffe, dass wir schon das letzte Mal erkannt haben, dass das Buch Esther, so fabelhaft es vielleicht für uns wirkt, eigentlich total viel mit der Realität zu tun hat. Es ist kein verträumtes Märchen, das uns in irgendeine schöne Fabelwelt holt, sondern eigentlich zeigt uns dieses Buch wirklich den Ernst der Weltgeschichte auf, den Ernst des Lebens. Da sehen wir also eine völlig verdrehte und ungerechte Wirklichkeit, der Gutes tut, der wird nicht dafür honoriert und ein Böser lässt ihn vielmehr, will ihn umbringen. Wir werden hier eigentlich ernüchtert. Uns wird gezeigt, diese Welt, in der du und ich, in der wir leben, diese Welt ist völlig ungerecht. Und wenn wir das Ganze mal auf globaler Ebene betrachten, da gibt es ja wirklich 1000 Beispiele, wo die Ungerechtigkeit in dieser Welt deutlich wird. In manchen Ländern, da wird schon von deiner Geburt her bestimmt, was für ein Lebenslos du mal haben sollst. Zum Beispiel, man sagt ja offiziell jetzt in Indien, sei es mittlerweile nicht mehr so mit dem Kastensystem, offiziell. Ich habe von vielen Indern anderes gehört. Da wird sehr viel darüber bestimmt, in welche Familie, in welches Haus oder auch mit welcher Hautfarbe du geboren wirst. Oder wir denken vielleicht an die Stellung der Frau, Ehrenmorde und Zwangsbeschneidung in manchen Ländern. Das ist alles fürchterlich ungerecht. Und dann schauen wir all diese Korruption an. So viele Länder, die total reich sind an Bodenschätzen. Es gibt eigentlich keinen Kontinent, in Anführungsstrichen, der hungern müsste. Afrika ist so reich an Schätzen, Bodenschätzen. Asien ist so reich, Südamerika ist so reich. Und dennoch hungern ganze Völker. Das ist fürchterlich ungerecht, oder? Ich habe neulich erst mit einem Afrikaner geredet, mit zwei Afrikanern, die hatten Wahlen jetzt in ihrem Land. Und ich habe sie gefragt, ob sie da optimistisch sind mit ihrer Politik, was es sich jetzt da so ergeben wird. Und die haben nur geschmunzelt, die haben gesagt, wir sind Afrikaner. Warum sollten wir in unsere Politik vertrauen? Hast du schon mal was von afrikanischer Politik mitgekriegt? Korrupter geht's gar nicht. Das ist völlig egal, wer an der Macht ist. Es wird eine korrupte Regierung, es wird viel bestochen und da werden nicht Entscheidungen getroffen, die dem Volk gut tun, sondern je nachdem, welcher Lobbyist halt am meisten Einfluss hat und am meisten zahlt. Aber vielleicht, wenn du jetzt mal an dein eigenes Leben denkst, dann stellst du auch fest, auch auf persönlicher Ebene begegnet uns tausendfach Ungerechtigkeit. Tausendfach. Ich weiß nicht, wer von euch diese Situation kennt oder andersrum, wer diese Situation nicht kennt, dass da irgendein Kollege ist, der euch einfach fürchterlich behandelt, vielleicht irgendwie sogar befördert wurde und ihr denkt euch, der hat es überhaupt nicht verdient. Er ist so faul, er ist so böse, er ist so selbstzentriert. Drangsalierung und Mobbing am Arbeitsplatz, wie viele Artikel es darüber gibt in der Schule. Diese Welt ist fürchterlich, fürchterlich ungerecht. Und vielleicht ist dir das ja auch sogar mal so in deiner eigenen Familie passiert. Ich habe von einem Jungen gehört, einen Bericht, der von seinen Eltern für etwas falsch beschuldigt wurde. Und die Eltern haben ihr eigenes Kind für etwas an den Pranger gestellt und er hatte gar nichts damit zu tun. Und es war für ihn so schlimm, dass er quasi so ungerecht behandelt wurde, dass die ganze Beziehung kaputt gegangen ist zu seinen Eltern. Wegen einer Sache. Diese Welt ist fürchterlich, fürchterlich ungerecht, in der wir leben. Und das sehen wir in den Tagesnachrichten, wir sehen es am Arbeitsplatz, wir sehen es in unseren Familien. Und unser Predigtabschnitt macht uns hier deutlich, die Welt ist auf zweierlei Art und Weise ungerecht. Das Gute wird nicht honoriert und das Schlechte wird oft toleriert und gefördert. Ihr Lieben, die Bibel zeigt uns hier so unverblümt die Welt, in der wir leben. Diese Welt ist fürchterlich ungerecht. Und wenn wir dann hier noch diesen Bibeltext einen Schritt weiter betrachten, dann stellen wir fest, das Ganze betrifft ja auch uns als Gläubige, Gottes Volk. Man könnte ja jetzt meinen, Gott ist ja da und er liebt sein Volk. Wir alle freuen uns an Gott als unserem liebenden Vater. Und wir sind noch in dieser Welt und man könnte ja meinen, und das sagen ja auch immer wieder viele Ungläubige als Anfrage, er rettet dich, dein Gott, denn nicht vor all der Ungerechtigkeit. Und wenn du jetzt hier vielleicht in dein eigenes Leben schaust, dann stellst du fest, wie viel Leid und Ungerechtigkeit du bereits miterlebt hast. Ich kenne wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges eurer Geschichten. Aber ich habe schon manche Gespräche mit Leuten hier gehabt und es hat mir schon manchmal das Herz gebrochen zu sehen, wie ungerecht Leute hier behandelt werden. Von einem gehört, der brutal bestohlen wurde, richtig dreist. Von anderen gehört, dass sie gemobbt werden am Arbeitsplatz. Ich habe gehört auch von Leuten hier, die betrogen wurden von ihren Partnern. Schreckliche, ungerechte Dinge. Und wir als Christen sind davon nicht ausgenommen. Manchmal mag man vielleicht sogar Berichte sehen, die sagen uns das Gegenteil. Es scheint sogar so, dass Christen oft mehr Ungerechtigkeit trifft. Wenn wir die ganze Christenverfolgung anschauen, ich habe bei Open Doors gelesen, dass 215 Millionen Christen in irgendeiner gewissen Form entweder benachteiligt oder sogar verfolgt werden. Diese Welt ist fürchterlich ungerecht. Aber die Frage ist eigentlich, warum ist die Welt ungerecht? Diese Welt, die uns hier in Persien vorgestellt wird, die Welt, die wir selbst in unserem eigenen Leben um uns her sehen? Und die Antwort ist ganz simpel, wegen den Menschen, die dort wohnen. Ja, ein jeder irgendwo erkennt ja, dass in dieser Welt was im Argen liegt. Das ist jetzt keine christliche Tugend zu erkennen, dass diese Welt ein Problem hat. Der Unterschied ist aber die Frage, warum hat diese Welt ein Problem? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, die denken oft, die Welt ist das Problem der Menschen. Aber dann schaue ich in die Bibel und ich denke mir, eigentlich sind es ja die Menschen, die irgendwie all dieses Übel hervorbringen. Es ist nicht System und Politik und Umstände, weil System und Politik und Umstände werden ja von Menschen gemacht. Das Problem sind für die Welt sind die Menschen, nicht die Menschen das Problem für die, ja, die Menschen sind das Problem und nicht die Welt. Das hat mich erinnert an Hans-Peter Reuer. Kennt ihr den noch? Hans-Peter Reuer hat so ein tolles Bild gebracht. Ich glaube, es war in einer Diskussion mit auch jemand, der nicht erkennen wollte, dass die Menschen ein Problem haben oder die Menschen sogar das Problem sind. Da ging es auch um die Ungerechtigkeit der Welt. Und ein Mann hat gesagt, nein, das liegt nicht an uns Menschen, sondern es liegt in dieser Welt. Und dann hat Hans-Peter gesagt, dann mach's doch ganz einfach, dann mach doch einfach einen Zaun um dein Dörfchen und dann ist die ganze böse Welt draußen und ihr habt in eurem Dörfchen Frieden, oder? Und dann sagt der Mann, ja, aber du weißt ja nicht von meinem Nachbar und die Frau da gegenüber und so. Und dann sagt er, dann mach doch einen Zaun um dein eigenes Häuschen. Dann hast du und deine Familie es gut und die böse weite Welt und das böse Dorf ist außerhalb. Und dann geht der Mann weiter, ja, aber du kennst ja nicht meine Frau, was die nicht alles tut. Und dann sagt Hans-Peter, gut, dann kletter doch auf einen Baum, ein Baumhaus. Und was ist dann? Wenn du ehrlich bist, dann musst du erkennen, selbst da ist noch Ungerechtigkeit, weil die Ungerechtigkeit nicht irgendwo in der Welt ist, sondern in den Menschen und du bist ein Mensch in dieser Welt. Dieses Beispiel hat mich wirklich sehr getroffen. In den Diskussionen, die ich mit Ungläubigen oft habe, ist das wahrscheinlich mit die kritischste Frage. Eine Sache, die wir alle oft nicht hören wollen, ist, dass der Mensch in seiner Natur nicht einfach super ist, sondern oft sehr böse. Ein bisschen ist es so, wenn wir diese Sache nicht hören wollen, wie wenn man zu einem Arzt sagt, ich will deine Diagnose nicht hören, mir geht's gut. Und der Arzt aber sagt, oh, dir geht's gar nicht gut. Arzt Jesus sagt uns in der Bibel, Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Nicht aus dem System, nicht aus der Politik, sondern aus dem Herzen. Das ist ein wirklich großes Problem. Und wenn wir einfach nur die Dinge anschauen in unserem Bibeltext und das mal herunterbrechen, dann sehen wir eigentlich immer, ja, der Mensch ist schuld. Die Tatsache, dass unzählige junge Frauen im Persischen Reich entführt werden, um in den Harem eines großen Königs geführt zu werden, das liegt an der Gier eines Menschen. Dass ein Mensch bereit ist, ein ganzes Volk umzubringen, weil sich ein Typ nicht beugt, das liegt am Stolz eines Herzens, eines Menschen, dass zwei Männer bereit sind, einen anderen Mann umzubringen, einen König sogar, liegt einfach nur daran, dass in dieser Welt vieles böse ist. Vielleicht war der König böse und hat es verdient, oder sie waren einfach böse, weil sie seinen Rang wollten oder einen anderen König haben wollten. Diese Welt hat ein fürchterliches Problem. Und dieses Problem ist in den Herzen der Menschen. Und wir müssen an diesem Punkt innehalten, in diesem Text, und es uns deutlich machen, denn wenn wir diesen Punkt überspringen, werden wir niemals zur Lösung kommen. Wenn du dem Arzt nicht die Möglichkeit gibst, die Diagnose zu stellen, die er sieht als Fachmann, dann wirst du ihm auch nicht die Möglichkeit geben, die Chance geben, etwas zu verändern in deinem Leben. Arzt Jesus stellt die Diagnose, Herz kaputt, müssen wir rausnehmen, braucht ein neues Herz. Sind wir bereit dazu, das anzuerkennen, zu sagen, ja, mein Herz hat ein Problem und ich brauche ein neues Herz. Nur wenn wir das erkennen, nur dann werden wir überhaupt in dieser Ungerechtigkeit der Welt etwas tun können, etwas angehen können, nämlich unsere eigenen Lebensbereiche. Und das ist, was uns hier zu Punkt 3 führt. Wir sehen, diese Welt ist ungerecht wegen den Menschen, die da sind. Der böse König, der böse Haman, die zwei bösen Typen, die den König umbringen wollen. Diese Welt ist böse wegen den Menschen, aber Gott ist da. Der gute Gott ist da. Und ganz egal, was die Menschen für böse Pläne haben, Gott ist immer noch Herr der Welt. Ich finde es ganz interessant, uns wird hier gesagt in Kapitel 3, dass Haman das loswirft, wann das Volk Israel umgebracht werden soll. Er hat für sich beschlossen, das Volk muss dran glauben und dann wirft er das los, wann es dran glauben soll. Und wisst ihr, was die Bibel sagt über die Lose, die die Menschen werfen? Das Los wird im Gewandbausch geworfen vom Menschen, aber all seine Entscheidung kommt von Gott. Amen. Wir sehen, dass in dieser Welt viel Böses ist, aber die Bibel macht uns deutlich, trotz all dem, Gott ist da. Gott ist souverän und Gott führt, selbst wenn wir es nicht sehen. Wir hatten es in Kapitel 1 gesehen, dass Gott im Treiben dieser Welt führt. Und hier in Kapitel 2 und 3 sehen wir, dass Gott auch im Leiden dieser Welt führt. Die Tatsache, dass dieser Mordekai nicht honoriert wird, ist ebenso zentral und wichtig für die folgende Geschichte wie die Tatsache, dass das hübsche junge jüdische Mädchen Esther zur, Frau eines nicht so schönen Königs wird. All das ist mit in Gottes Plan inbegriffen, um sein Volk zu erretten. Und das Interessante ist, Mordekai und Esther, die hatten beide noch keinen Plan zu diesem Zeitpunkt, dass das von Entscheidung ist, was da passiert ist. Die Esther war schon 4-5 Jahre Königin, dass der Haman erstmal in Erscheinung getreten. Der Mordekai wird hier nicht honoriert und weiß noch gar nicht, dass später einmal der König eine unruhige Nacht hat, dann so ein Buch der Chroniken vorführen lässt, damit er mal reinlesen kann und dann sieht, da ist ein Mordekai, der mich gerettet hat und sich dann fragt, was kann man eigentlich diesem Mordekai tun, um ihn zu ehren? All das ist so zentral für die Errettung des Volkes Gottes, auch diese Leiden, auch diese Ungerechtigkeiten und sie sehen es aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Es ist in Gottes Masterplan, auch wenn es in unserer Realität, in unserer Gegenwart schrecklich ausschaut und für uns alles andere ausschaut, als ob Gott etwas Gutes daraus machen könnte. Aber vielleicht erinnert uns das auch an die kleine Geschichte von Josef. Wisst ihr, was Josef zu seinen Brüdern sagt, die ihn verkauft haben in die Gefangenschaft nach Ägypten? Er sagt, ihr hattet Böses im Sinn mit mir, aber wisst ihr was? Gott hat es gut gemeint, denn nur weil ihr mich verkauft habt in die Gefangenschaft, bin ich zum Obersten in Ägypten geworden nach dem König und kann nun euch speisen, damit ihr nicht verhungert bei eurer Hungersnot in Israel. Gott nutzt das Leiden und das Elend in dieser Welt. Und ich will, dass du mal ganz kurz darüber nachdenkst, über dein eigenes Leben. Vielleicht fällt dir etwas ein, wo dir etwas Gutes vorenthalten wurde, wo du sagst, das hätte mir nicht zugestanden. Das hätte ich ja nicht verdient. Oder vielleicht fällt dir konkret gerade eine Lebenssituation ein, wo du denkst, warum um alles in der Welt, Gott, muss ich das eigentlich mitmachen? Warum gibst du mir dieses Leid? Warum muss ich diese Ungerechtigkeit erfahren? Vielleicht kennst du diese Situation im Leben und du siehst gerade keinen Sinn darin. Ich möchte dir zusprechen, Gott rettet sein Volk, Gott führt sein Volk im Treiben dieser Welt und auch im Leiden dieser Welt. Und Gott führt dich und leitet dich, auch wenn manche Dinge in deinem Leben für dich überhaupt keinen Sinn ergeben und du dich fragst, warum Gott, muss ich das durchmachen? Mordekai hat noch keine Ahnung von dem Heil Israels, das bevorstand. Aber wisst ihr, das Wundervolle ist, das, was ihm hier enthalten wird. Gott gibt ihm das Gute nicht, einen Lohn jetzt, damit er ihm später was viel, 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 viel Besseres geben kann. Gott gibt uns oft die guten Dinge jetzt nicht, damit er uns später was viel, 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 viel Besseres geben kann. Und es ist so zentral zu wissen, weil uns eben in diesen schweren Situationen das nicht vor Augen steht. Deswegen müssen wir das wissen und es uns selbst immer wieder zupredigen, dass das die Realität ist. Spurgeon, der bekannte Prediger, der hat ein wundervolles Zitat uns überliefert. Er hat was gesagt, was mich durch sehr schwere Zeiten getragen hat. Spurgeon sagte, Gott ist zu gut, um Böses zu tun. Und Gott ist zu weise, um Fehler zu machen. Und wenn du seine Führung nicht sehen kannst, dann kannst du doch seinem Herzen vertrauen. Amen. Ihr Lieben, Gott ist in deinem Leben zu gut und zu weise, als dass er dich einfach grundlos in schwere Situationen hineinstellen würde. Du magst das jetzt vielleicht nicht sehen, dass manches in deinem Leben so schwer ist, aber weißt du was? Gott ist da dabei. Und wenn du dich fragst, wo ist denn Gott in meinem Leiden? Warum schweigt er? Dann will uns gerade dieser Bibeltext hier deutlich machen, Gott schweigt nicht. Gott redet auf eine Art und Weise, die du jetzt noch nicht hörst und noch nicht siehst. Aber wenn du einmal zurückblicken wirst, dann wirst du sehen, dass er da war. Es gibt da diese Verse aus Matthäus 10, die mich unwahrscheinlich bewegen. Jesus redet da von diesen kleinen Sperlingen. Kennt ihr diesen Bericht? Jesus sagt, diese kleinen Sperlinge, die sind fast gar nichts wert, ein paar Cent. Die kannst du für ein paar Cent kaufen. Aber wisst ihr was, diese in Anführungsstrichen so wertlosen kleinen Vögelchen, die sind Gott so wichtig, dass nicht ein einziger stirbt vom Dachfeld oder vom Baum oder sonst was, ohne dass euer Vater, der souveräne Gott im Himmel, dabei ist und es bestimmt. Nicht mal ein Vogel fällt vom Baum. Und in dieser Welt passieren schreckliche Dinge zu kleinen süßen Vögeln. Aber nicht mal ein Vogel fällt vom Baum außerhalb der Fürsorge Gottes. Und weißt du was? Kein Leid trifft dich in deinem Leben außerhalb der Fürsorge Gottes. Deswegen sind die Verse so wichtig in Römer 8, 18 und 28. Und ich sage euch, wenn es zwei Verse zum Auswendiglernen gibt, neben den vielen anderen guten Versen, die beiden sind's. Römer 8, 18 sagt uns, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also in welchem Sinne dient also das Leid und die Ungerechtigkeit unserem Besten? Und ich möchte euch hier drei Impulse aus dem Text geben. Erstens, wisst ihr was? Gott nutzt die Ungerechtigkeit dieser Welt, um für sein Volk Heil zu schaffen. Denn wisst ihr was ganz interessant ist? Jesus wurde Mensch und Jesus hat nur gut gelebt und Jesus hat die Menschen nur geliebt. Und wisst ihr, was die Menschen mit ihm gemacht haben? Sie haben ihn in ihrer Ungerechtigkeit ans Kreuz geschlagen. Er selbst ist zum Vorbild geworden im Leben in dieser ungerechten Welt und ist gestorben. Warum? Er sagt, die Menschen haben mir nicht das Leben genommen, auch wenn sie das denken. Ich habe mein Leben gegeben. Ich habe mich in diese Ungerechtigkeit hineingegeben. Warum? Wisst ihr warum? Damit ich euch Gottes Gerechtigkeit schenken kann, damit ich euch retten kann. Ich trage die Ungerechtigkeit der Welt. Ich sterbe für die Menschen, die mich gerade ins Kreuz schlagen, damit sie meine Gerechtigkeit für immer haben können. Es ist gerade diese Ungerechtigkeit, die wir hier sehen, die Jesus selbst durchlebt hat. Und deswegen kann er uns auch total verstehen, wenn du immer denkst, Mensch, Gott, was hast du eine Ahnung vom Leiden? Kann dir Gott ganz schön viel vom Leiden erzählen. Und er nutzt diese Ungerechtigkeit, um dir Gerechtigkeit zu bringen. Also das ist das Erste, was wir sehen. Gott nutzt die Ungerechtigkeit der Welt, um Heil zu schaffen. Eine zweite Sache, wisst ihr was? Gott nutzt die Ungerechtigkeit dieser Welt, um uns zu einer tieferen Gotteserkenntnis zu führen. Wir sehen das jetzt noch nicht, aber Esther und Mordecai, die sind so in ihrem Ding drin. Die Esther ist Königin, Mordecai hat einen guten Job am Königshof. Und wenn es dir gut geht im Leben, dann neigt der Mensch manchmal dazu, Gott zu vergessen. Ja, im Buch Hosea heißt es, das spricht Gott, als mein Volk aber Weideland hatte und satt wurde und sich so richtig satt gefressen hat, da überhob sich dessen Herz und sie vergaßen mich. Manchmal geschieht es uns, wenn es uns zu gut geht, dass wir Gott völlig vergessen. Es ist eigentlich das Gegenteil, was uns oft lehrt, auf Gott zu blicken und was Gott uns auch ganz neu zeigt, wie Gott ist und was Gott möchte. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Hiob, von dem es heißt, dass er ein guter und gottesfürchtiger Mann war. Bestimmt frommer als ich oft in meinem Leben. Und Hiob muss durch wirklich jedes Elend gehen, das man sich vorstellen kann im Leben. Er macht einfach alles durch, dieser Mann. Einfach alles. Und er kommt auch immer wieder an seine Grenzen. Aber wisst ihr, was ganz am Schluss seine große Erkenntnis ist? Ganz am Schluss, nach all den Leiden, da sagt Hiob, Gott, ich kannte dich bisher eigentlich nur vom Hörensagen. Ich hatte keine Ahnung, wer du mächtiger, großer, souveräner, wundervoller Gott bist. Jetzt aber, nach den Leiden, durch die Leiden, haben meine Augen dich gesehen. Wenn du dich fragst, warum Gott Leiden in dein Leben zulässt, dann glaub mir ein ganz wichtiger, ein ganz großer Punkt ist das, weil diese Leiden dich nach ihm fragen lassen, nach ihm schreien lassen, und dann wird er antworten und du wirst ihn besser erkennen, mehr und mehr. Gott nutzt die Leiden, um sich zu offenbaren und dir tiefere Gotteserkenntnis zu geben. Und ein dritter Punkt, Gott nutzt die Ungerechtigkeit in dieser Welt, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Römer 8, 29, nach diesen beiden Versen, die ihr unbedingt auswendig lernen sollt, was ich gesagt habe, da steht Gottes großes Ziel für dein Leben. Gottes großes Ziel für dein Leben ist nicht einfach nur, dass du nicht in die Hölle gehst, sondern dass du für immer mit ihm im Himmel bist. Und weißt du wie? Nämlich ihn widerspiegelnd, herrlich, wundervoll, liebevoll, heilig. Gottes größtes Ziel in deinem Leben ist, dich Jesus ähnlicher zu machen, damit du mehr und mehr wie Jesus wirst. Und weißt du, was der wundervolle, große Goldschmied Gott dazu gebraucht, um dich heiliger zu machen, reiner zu machen? Feuer. Jemand gebrauchte mal dieses Bild und es ist wirklich für mich sehr erhellend. Wisst ihr, wie lange ein Goldschmied so einen Goldklumpen unter Feuer setzt? Er macht es so lange, er gräbt so lange darin rum, bis all die Schlacke abgetragen ist. So lange muss er es erhitzen. So lange muss das heiß machen, bis all die Schlacke abgetragen ist. Und wisst ihr, wann er fertig ist? Wann er weiß, wann er fertig ist? Wenn es so scheint, wenn es so spiegelnd ist, dass er sein Angesicht wieder sieht in diesem Gold. Also ich weiß jetzt nicht, ob moderne Goldschmiede das immer noch so machen, aber damals war es sicherlich so. Gott lässt manches Übel in deinem Leben zu. Manche Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, in der Familie. Manches körperliche Leid, manches, wo du sagst einfach das, warum? Damit du daran zerbrichst. Und in dem Zerbruch sagt Gott, ich will dich wieder heilen und dich mir ähnlicher machen und neuer machen, damit du immer mehr wie mein Sohn Jesus wirst. Gott nutzt die Ungerechtigkeit der Welt, um Heil zu schaffen, um Gottes Erkenntnis zu bringen und um uns seinen Sohn, seines Sohnes ähnlicher zu machen. Ich möchte die ganze Predigt schließen mit einer kleinen Anwendung. Die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Was machen wir mit diesen Botschaften? Was machen wir mit der Tatsache, dass die Welt ungerecht ist? Dass die Welt ungerecht ist wegen uns Menschen? Und dass Gott dennoch souverän in all diese Ungerechtigkeit führt und mit uns ist? Folgende Punkte. Erstens, wir müssen erkennen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und nicht blind und naiv uns davor verschließen. Wenn wir nicht bereit sind, das zu erkennen, dann wird sie uns immer wieder und immer wieder übermannen und überraschen und wir werden daran zugrunde gehen. Wir müssen erkennen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Zweitens, wir müssen dennoch bereit sein, nach Gerechtigkeit zu streben, selbst wenn die Welt ungerecht ist. Wisst ihr was, Mordecai hatte noch keine Ahnung, dass seine Treue zu seinem nicht so schönen König später einmal mit zum Heil seines Volkes beitragen wird. Glaub mir, es lohnt sich, nicht mit dieser Welt zu schwimmen, sondern gerecht zu leben, danach zu streben wie Mordecai, auch wenn es dir nicht honoriert wird. Gott wird es vergelten, er wird sich nichts schenken lassen und vielleicht wird es hier auf Erden tun, aber spätestens in Ewigkeit werden wir das sehen. Es lohnt sich, nach Gerechtigkeit zu streben, trotz aller Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und drittens, wir müssen uns bewusst machen, in den Leiden, die wir durchleben, dass Gott es gut mit uns meint, wenn wir seine Kinder sind. Denn alles dient denen zum Besten, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles. Gott ist immer gut zu seinen Kindern. Wir müssen uns das bewusst machen. Wir dürfen das nicht vergessen. Glaubt mir, das habe ich selbst immer und immer und immer wieder in letzter Zeit vor allen Dingen erlebt. Wenn die Anfechtung kommt, dann ist es die erste Botschaft, die wir vergessen. Wenn der Sturm kommt, dann denken wir, Gott hat uns vergessen. Gott hat uns fortgeschickt. Aber nein, Gott ist da auch mit dir im Sturm. Wir müssen uns bewusst machen, drittens, wer unser Gott ist. Und viertens, wir müssen uns das wirklich immer wieder zupredigen, dass die Wege Gottes in unserem Leben gut sind, dass Gott uns führt in den Leiden dieser Welt, dass Gott mit uns ist und dass alles zu unserem Besten dient. Ich möchte euch bitten, dass wenn ihr heute vielleicht nochmal daheim seid und darüber nachdenkt, dass ihr nochmal Römer 8 aufschlagt und dieses ganze Kapitel lest. Das ganze Kapitel einfach einmal durchlesen, 6, 7 Minuten. Und ich hoffe, dass ihr darin erkennen könnt, wie wundervoll diese Botschaft ist, dass alles mir zum Besten dient, wenn der Kontext sagt, nichts kann mich von der Liebe Christi scheiden. Weder Tod noch Teufel noch sonst etwas. Wenn Gott mit dir ist, wer mag gegen dich sein? Ihr Lieben, Gott ist mit uns im Treiben und auch im Leiden dieser Welt. Lasst uns das nicht vergessen. Amen.